Zeit zum Einpflanzen. Und ich werde heute über das Verhör und die Verurteilung von Jesus reden. Der Text, er ist in der Lesung drin, ihr habt alle diesen Leseplan bis Ostern, ist vom Lukas 22, 66 bis zu 23, 25. Ich werde einen Teil zusammenfassen und einen Teil zusammen lesen. Es gibt ein langer Text, um über alles das zu predigen und zu reinzunehmen. Bist du schon einmal an einem Eishockey-Match gewesen, in einem Stadion voller Emotionen? Die Fans, sie rufen laut ihre Fansprüche. Du bist voll mit dabei, du schimpfst auf den Schiri, weil der macht eh alles falsch. Du bist vielleicht mitgerissen, die Mannschaft gewinnt dich am Schluss trotzdem. Du bist da voll mit Fieber und mit Feiern. Und fühlst dich Teil da von dem Ganzen und es dreht sich alles gerade nur um das. Oder vielleicht an einem Konzert, wenn du nicht so sportinteressiert bist. Alle sind da mitsingen, du kannst die Liedtexte sowieso auch gerade alle auswendig seit diesem Moment. Und du filmst und tanzt und bist da voll drin und die Welt drumherum steht eigentlich still. Es geht in diesem Moment nur um das, es beschäftigt dich nur gerade das. Gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So hat das Volk oder Scharen von Menschen Jesus empfangen, wo er am Tag, am Palmsonntag, ist in Jerusalem eingezogen. Er zieht ein als König. Die Menschen haben Palmwedeln geholt, sie haben ihre Mäntel ausgelegt vor ihm und er ist eingezogen in Jerusalem. Sie rufen, vor und hinter Jesus drängen sich die Menschen und sie rufen ihm zu. Gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Und von hier wechseln wir die Szene. Wir gehen ein paar Tage weiter. Unterdessen hat Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl genommen. Er ist verhaftet worden. Letzte Woche haben wir über einen Petrus gehört, wo Jesus dreimal verleugnet hat. Und da wollen wir jetzt weitermachen. Ihr seht, was jetzt vor Jesus steht. Ich habe es auf einer Folie dargestellt. Er geht zuerst nach seiner Verhaftung kommt er vor einen hohen Rat. Also vor die Ältestenschaft, vor das jüdische, vom jüdischen Volk, vor die führenden Priester und vor die Schriftgelehrten. Es sind die jüdischen Führer, die Anklagepunkte gegen Jesus vorbringen. Auf diesen Anklagepunkt steht Todesstrafe. Und sie können das Todesurteil nicht selber fällen, sondern müssen vor einem römischen Vertreter und von dem eigentlich das Urteil fällen oder das bestätigen. Sie werfen Jesus vor, dass er sich selber als König ernannt hat. Und auf dem steht Todesstrafe vor dem römischen Gesetz. So bringt der Hohe Rat Jesus vor Pilatus. Und der verhört Jesus und findet aber keine Schuld an ihm. Er merkt dann glücklicherweise, dass Jesus ja eigentlich ein Galiläer ist und somit gar nicht in seinen Herrschaftsbereich gehört und gibt ihn dann weiter an Herodes. Er probiert sich da irgendwie aus der Verantwortung rauszuziehen. Und ab da würde ich gerne vorlesen. Ich lese aus Lukas 23, Verse 6 bis 25, wobei ich drei Verse auslasse. Ihr seht es in Klammern. Jesus vor Herodes. Als Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mann ein Galiläer sei. Man bestätigte ihm, dass Jesus aus dem Herrschaftsbereich des Herodes kam. Da ließ er ihn zu Herodes führen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem war. Herodes war hocherfreut, Jesus endlich zu Gesicht zu bekommen. Er hatte sich seit langer Zeit gewünscht, ihn einmal zu sehen, nachdem er schon viel von ihm gehört hatte. Nun hoffte er, Jesus würde in seiner Gegenwart ein Wunder tun. Er stellte ihm viele Fragen, aber Jesus gab ihm nicht eine einzige Antwort. Die Verurteilung Jesu. Pilatus rief die führenden Priester, die anderen führenden Männer und das Volk zusammen und erklärte: Ihr habt diesen Mann vor mich gebracht, weil er angeblich das Volk aufwiegelt. Nun, ich habe ihn in eurem Beisein verhört und habe ihn in keinem der Anklagepunkte, die ihr gegen ihn erhebt, für schuldig befunden. Im Übrigen ist auch Herodes zu keinem anderen Schluss gekommen, sonst hätte er ihn nicht zu uns zurückgeschickt. Ihr seht also, der Mann hat nichts getan, womit er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und ihn dann freigeben. Doch da schrien sie alle im Chor: Weg mit ihm, gib uns Barabbas frei! Barabbas saß im Gefängnis, weil er an einem Aufruhr in der Stadt beteiligt gewesen war und einen Mord begangen hatte. Pilatus, der Jesus freilassen wollte, versuchte noch einmal, sich bei der Menge Gehör zu verschaffen. Sie aber schrien nur umso lauter: Lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen! Und Pilatus machte noch einen dritten Versuch. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Fragte er sie. Ich habe nichts an ihm gefunden, wofür er den Tod verdient hätte. Darum werde ich ihn auspeitschen lassen und dann freigeben. Doch sie gaben nicht nach. Mit aller Macht forderten sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Den, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihrem Willen. So, die schreiende Menge, sie siegt. Erinnern wir uns knapp eine Woche zurück an den Einzug von Jesus in Jerusalem. Die gleiche fröhlich feiernde Menge, wo Jesus als König empfahlt, verwandelt sich jetzt zu einer lauten, schreienden Menge, wo der Tod von dem gleichen Jesus sehen will. Zweimal das gleiche Bild und zweimal ganz einen anderen Ausgang von der Szene. Und im Übrigen, man stellt sich den Prozess mal vor. So ein Gerichtsprozess scheint doch eigentlich unmöglich. Ein Verhör, eins nach dem anderen, mehrere Verhöre vom Hohen Rat zum Pilatus, vom Pilatus zu Herodes, zurück zum Pilatus, alles am gleichen Tag nacheinander, dreimal das gleiche Resultat. Es gibt keine Schuld an ihm. Und somit könnte doch der Prozess eigentlich fertig sein. Eigentlich ist Jesus wieder frei, oder? Oder nicht? Wo sind da die sich für ihn einsetzen, die gerechten Richter, irgendwelche Menschenrechtsorganisationen, irgendwelche Zeugen, die dem Ganzen mal einen Stopp machen, ein Ende setzen? Das wünschen wir uns doch, dass in dem Moment jemand sagt, hey, stopp! Und sich für Gerechtigkeit einsetzt. Und genau da stehen wir irgendwie an, der gerechte Richter, der jetzt selber gerichtet wird von uns Menschen. Letzte Woche hat der Andreas über den Petrus geredet, wo Jesus dreimal nach seiner Gefangennahme dreimal verleugnet hat und dreimal gesagt hat, dass er Jesus nicht kennt. Er ist kurz vorher mit Jesus am Tisch gesessen, nahe an ihm, ist dann mutig gewesen, nach der Verhaftung mit Jesus mitzugehen, bis in den Hof von dem hohen Priester im Haus. Und schließlich knickt er doch ein und verleugnet Jesus. Und das gleiche Muster ist mir irgendwie auch wieder aufgefallen in diesem Text jetzt. Die laute Masse, sie feiern Jesus als König beim Einzug in Jerusalem. Sie sind nahe an ihm. Kurze Zeit später haben sie nicht den Mut, zu ihm zu stehen und sie verleugnen ihn, fordern sie tot und wollen ihn am Kreuz sehen. Dreimal bestätigt der Pilatus, dass er keine Schuld findet an Jesus. Und dreimal antwortet das Volk, dass sie sie tot wollen. Wir haben in diesem Text viele verschiedene Personen oder Gruppen, die involviert sind. Und die wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Ihr könnt auf der Folie ein bisschen mitlesen oder mitschauen. Wir haben die Hohepriester, die sind in diesem Text... kannst du noch die Folie weitergeben? Merci. Die Hohepriester oder der Hohe Rat, die sind in dem Text, oder in dem Teil, den ich zusammengefasst habe, sie sind eigentlich die alles anfangen, oder von ihnen kommt die Anfeindung gegen Jesus. Indem sie Jesus vor einen römischen Statthalter bringen, machen sie eigentlich aus dieser religiösen Angelegenheit eine politische Angelegenheit. Wir haben Pilatus. Er zeigt Gleichgültigkeit. Ihn interessiert eigentlich nicht so fest, was mit Jesus passiert, hat man so ein kleines Gefühl. Er merkt zwar, dass etwas nicht stimmt, dass irgendwie da keine Schuld an dem Jesus ist. Er probiert, sich durchzusetzen gegen das Volk, aber irgendwie am Schluss muss er schauen, dass er seine Stellung behalten kann. Dass er, wenn es eine Aufruhr gibt im Volk, wenn die alle, die ganze Menge hier überbordet, dass plötzlich ihn seine Stellung kosten könnte. Also muss er schauen, dass da möglichst eine Ruhe bleibt oder ja, das Ganze im Griff behalten kann werden. Und schlussendlich ja, interessiert er sich für seine Stellung und für sich selber und nicht für die Gerechtigkeit oder für das am Schluss das Richtige passiert. Das, was er selber irgendwie merkt, dass es richtig wäre. Reder Herodes, er möchte einfach eine Sensation. Also er möchte jetzt gerne die Darbietung von diesem Wundervollbringer. Er hat schon viel von Jesus gehört und möchte jetzt gerne, dass, ja, dass der Jesus jetzt mal zeigt, was er kann. Oder? Ein bisschen Unterhaltung bietet. Und als er merkt, Jesus sagt nichts, er macht nichts, er ist einfach da, dann ist es ihm auch ein bisschen gleich. Dann geht er wieder zurück, weil er doch nicht von dem, er ist zwar irgendwie verantwortlich, aber irgendwie kann er ihn ja doch wieder an Pilatus zurückschieben und geht dann wieder weg. Man hat die Volksmenge, die laute Masse, die verführte oder die beeinflussbare Masse. Sie schwimmen mit, sie sind laut. Sie sind so laut, wie sie am Palmsonntag waren. Sie sind gleich laut jetzt wieder in diesem Moment. Und die grosse Masse, die hat grosse Macht und einen grossen Einfluss. Und schlussendlich haben wir noch den Barabbas. Der, einfach so als Nebenbemerkung, ist eigentlich der Erste, oder ja, der Glückliche in der ganzen Geschichte. Und der Erste, der irgendwie vom Tod von Jesus profitiert. Weil er entkommt in dem Moment eigentlich einem Tod, der ihm zustehen würde. Jetzt mal auf der Erde gesehen, irgendwann ist wieder auch noch gerichtet oder ist gerichtet vor Jesus. Das ist dann nochmal etwas anderes. Und was ist mit Jesus? Jesus selber, er schweigt. Vor dem Hohen Rat hat er zweimal Antwort gegeben. Das ist auch vor dem Text, den wir zusammen gelesen haben. Zum Pilatus, wo er das erste Mal vor dem Pilatus steht, sagt er noch einen Satz. Und vor dem Herodes sagt er gar nichts mehr. Jesus schweigt. Und das Schweigen hat mich mega herausgefordert. Er hat doch recht. Er soll sich doch wehren. Irgendwie muss er doch aus dieser Ungerechtigkeit rauskommen. Aber er schweigt aus Liebe zu dir und zu mir. Er erträgt die Anklage, den Hass, die Ablehnung der Menschen, damit er ein sündloses Opfer sein kann, das alle Schuld und alle Trennung von Gott auf sich nimmt. Er verkörpert das, was wir in unserer menschlichen Natur nie sein können. Jesus schweigt und erträgt alles. Im Jesaja wird so vorhergesagt: Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Jesus erträgt alles aus Gehorsamkeit zum Vater. Der bitter Kelch geht nicht an ihm vorbei. Der Garten Gethsemane ist nicht vergessen. Aber Jesus wandelt in Gottes Plan. Der Hass von der Menschen, die Sündhaftigkeit der ganzen Menschheit, wird auf ihn gelegt und durch einen ungerechten Prozess wird er so in den Tod geschickt. Bis hier in diesem Verhör haben wir eigentlich den emotionalen Tod von Jesus. Und jetzt wird er weitergeben an die Soldaten und jetzt kommt der physische und geistliche Tod. Und was mich an diesem Text, den wir gelesen haben, nicht loslässt, ist die Volksmenge. Der Druck, der da ausgeübt wird, die Energie, die freigesetzt ist und der Lauf von diesen Dingen eigentlich in eine Richtung lenkt. Wir beschäftigen die laute Masse. Die sich anpassen, die sich beeinflussen lassen, die sich der Mehrheit anschließen und mit dem Strom schwimmen. Ich stelle mir die Frage, wo stehen wir als Christinnen und Christen? Wo tun wir uns der Masse anpassen? Wo schweigen wir? Wo tun wir mitlaufen und abwarten? Und so werden wir vielleicht plötzlich unbewusst Teil einer Masse. Wo vergessen wir, was wir eigentlich für eine Botschaft haben? Wo eine Botschaft durch Jesus, genau dadurch, dass Jesus gestorben ist und zum Tod ist verurteilt worden, durch die Hölle ist gegangen, haben wir eine Antwort auf die Nöte in unserem Umfeld. Wir haben eine Hoffnung in einer Welt voll Einsamkeit, voll Angst, voll Ungerechtigkeit. Und wir haben sogar die denkbar beste Ausgangslage hier in der Schweiz, um etwas zu bewirken. Wir haben ein ruhiges Land, ein Land, wo wir frei sind. Wir haben viele Ressourcen, viele Möglichkeiten, dass wir die hoffnungsvolle Botschaft verbreiten können, die im Gegensatz steht zu dem, was die Welt zu bieten hat. In meiner Recherche bin ich auf eine Studie gestossen, die untersucht, wie sich Meinungsbildung, vor allem die zunehmende Polarisierung und Radikalisierung, in den sozialen Medien verhalten. Ich weiss, in den sozialen Medien ist es noch mal ein bisschen anonymer als so in einer Masse, wo man herstehen muss und etwas sagen muss. Und gleich hat es mich spannend gedacht, was dort geschrieben war. Sie sind so mit Algorithmen und mathematischen Methoden irgendwie probieren zu analysieren, wie sich das eben bildet und stellen dann die Resultate im Modell dar. Und da schreibt eben der, der da, die Studie macht, das Modell gibt sehr schön wieder, dass ich mich eher äußere, wenn ich Bestätigung erwarten kann. So kann es zu der Schweigespirale kommen, weil eine laute Minderheit, die sehr aktiv ist und geschlossen auftritt, die leise Mehrheit zum Schweigen bringen kann. Und die Studie versucht eigentlich, die Strukturen hinter der Meinungsbildung aufzuzeigen, zu analysieren und Transparenz zu schaffen, sodass die Radikalisierung zustande kommt und dem ein bisschen Kraft rauszunehmen. Und eigentlich ist es ja nicht viel erstaunlich Neues oder irgendwie etwas, was wir jetzt noch nie gehört haben. Und gleich die laute Minderheit, die so viel bewirken kann gegenüber einer leisligen Mehrheit. Und was mir hier angekumpelt ist in dieser Aussage, ist vor allem die Schweigespirale. Eine Spirale, die abwärts geht, die etwas Negatives ist, wo irgendwie plötzlich die leisliche Mehrheit irgendwann ganz verstummt. Ich selber, ich möchte nicht schweigen. Ich möchte nicht zu dieser leisligen Mehrheit gehören und irgendwann ganz schweigen. Ich möchte heranschauen. Ich möchte Ungerechtigkeit nicht tolerieren. Ich möchte für die einstehen, die es selber nicht können. Und ich möchte mit dem beitragen, dass die Welt von dieser hoffnungsvollen Botschaft und von der Gerechtigkeit erfährt, die wir haben, dass sie die können hören, erleben und sehen an unseren Worten und Taten. Lasst uns das Licht sein, das Licht, wie es in Matthäus 5 heisst. Ich lese den Text vor. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Bild, das Jonas vorher gebraucht hat mit der Kerze, ist ja genau das. Die Kerze ist da, sie bringt Licht. Wir haben etwas in uns, das wir weitergeben können. Und wir sollen es nicht verstecken. Wir sollen es aufheben und der Welt zeigen. Und der Moment, wo wir gerade drin sind, jetzt bei diesem Text mit dem Verhör und der Verurteilung von Jesus, dieser Moment, der ist alles andere als schön und hell. Und auch da, du hast die Kerze ausgelöscht, Jonas. Es ist in diesem Moment wirklich nicht gut. Das Licht ist irgendwie verlöscht. Das Ereignis, das Verhör und die Verurteilung, es mündet im dunkelsten Moment von Jesus, von der Geschichte. Aber gerade darum, wo Jesus durch die Dunkelheit ist gegangen, sind wir Kinder vom Licht und die Finsternis hat nicht gemacht, das Licht auszulöschen. Wir sind befähigt, Licht in einer Welt zu sein, die das Licht sucht und noch nicht gefunden hat. Ich habe am Anfang die verschiedenen Charaktere aufgezeigt, die in diesem Bibeltext vorkommen. Und ich bin jetzt etwas genauer auf die laute Masse oder auf die Menge eingegangen, die mich im Moment beschäftigt. Aber vielleicht ist es bei dir etwas anderes, was dich beschäftigt. Etwas anderes, wo du dich drin wiederfindest. In einem anderen von diesen Charakteren. Und ich denke, wir alle finden uns in unserem Leben als Christen immer wieder in einer Situation wie die Menschen, die ich vorher kurz aufgezählt habe. Wir selber finden uns immer wieder in Situationen, wo wir vielleicht Gott angreifen, seine Souveränität in Frage stellen, so wie das die Hohepriester gemacht haben. Dass wir gleichgültig sind gegenüber der Ungerechtigkeit um uns herum. Dass wir nur auf unsere eigenen Ziele und Erfolge aus sind, so wie der Pilatus. Dass wir vielleicht ein bisschen Sensation und Unterhaltung möchten, so wie der Herodes. Dass der Gottesdienst eine nette Unterhaltung ist, aber irgendwie nicht viel mehr. Und am Montag ist dann wieder etwas ganz anderes. Oder dass wir mitschwimmen, dass wir irgendwie in einer Masse sind und uns wohlfühlen, einfach so ein bisschen da zu sein, so wie das Volk. Und ich möchte dich fragen, wo bist du vielleicht gerade angesprochen? Wo stehst du gerade an? Und wo darf Jesus gerade in deinem Leben hineinreden und Licht hineinbringen? Und ich möchte dir diese Fragen mitgeben und dir ermutigen, an der Wurzel zu packen, was du siehst, auszureissen und etwas Neues einzupflanzen. Ersetze mit dem, was Gott dir in dieser Situation zuspricht. Wir sind immer noch in der Fastenzeit. Eine Zeit, wo man alles loslassen kann, Neues einpflanzen. Und es ist so wichtig, dass man etwas Neues einpflanzt und die Stelle, wo man etwas ausreißt, nicht einfach leer lässt. Und sonst wächst irgendetwas. Kann etwas Gutes sein, etwas Schlechtes, Unkraut. Lass uns etwas reinpflanzen, das gut ist, das Kraft hat, das von Gott kommt. Lass uns heranschauen, ernst nehmen, was wir sehen und Jesus den Platz geben, der ihm zusteht. Er ist durch die Verurteilung bis in den Tod gegangen, damit wir Leben haben und Leben in Ewigkeit. Und ich möchte mit diesen Palmsonntagsworten abschließen, dass wir die einfach mitnehmen können. Gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. Amen.
Jetzt da, auf das kann ich mich entfernen. Versagen in unserem Leben. Und so wie die Leute eine Woche nach Palmsonntag verleugnet haben, gibt es auch in unserem Leben immer wieder Situationen, wo uns das Licht auslöscht oder auszulöschen droht. Aber gerade in diesen Situationen dürfen wir zu dir kommen. Und wegen dem sind wir hier, wegen dem ehren wir dich, weil du unsere Finsternis überwunden hast, weil du das Licht bist, weil du Erbarmen mit uns hast, weil du unsere Schuld zertrittst, weil du uns aufhilfst in deiner Treue und Geduld. Und wir wollen sagen, dass es keinen Gott gibt wie du. Du vergisst Sünde und das Unrecht. Und in dir haben wir alle unsere Hoffnung.